möchte gerne aus dem Buch der Offenbarung heute ein paar Verse lesen, und zwar aus dem zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 7. Es ist das erste der sogenannten sieben Sendschreiben Jesu. Also Offenbarung 2, Vers 1 bis 7. Da heißt es, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, hast sie als Lügner befunden und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Ihr Lieben, das ist eines der sieben sogenannten Sendschreiben. Das ist nach der ersten Vision, die der Johannes im ersten Kapitel schildert von der Offenbarung, dann beginnt mit Kapitel 2 diese sieben Sendschreiben. Es sind Schreiben an die Gemeinde. Es sind Gemeindebriefe. Es ist sozusagen die ganze Gemeinde hier hineingenommen in die Dinge, um die es hier geht, nicht nur der Einzelne, sondern wiederum die ganze Gemeinde. Und es ist so, dass hier diese Botschaften natürlich zunächst einmal ganz aktuell sind auf die sieben Gemeinden. Das sind sieben kleinasiatische Gemeinden in Ende des ersten Jahrhunderts, Anfang des zweiten Jahrhunderts. Und aber die Botschaften, die hier geschrieben sind, die gehen über das Konkrete, was jeweils Jesus in dieser oder jenen Gemeinde zu sagen hat, geht weit hinaus. Und es ist eigentlich, diese sieben Botschaften zusammen sind eine wunderbare Botschaft für die, ich sage es einmal so, für die Endzeitgemeinde, für jede Gemeinde, für den ganzen Leib Christi, ganz besonders bezogen auf das Leben in der Endzeit. Deswegen ist es nicht nur ein Brief an Ephesus, sondern Jesus gibt uns da auch über das, was er zu Ephesus sagt, hinaus eine Botschaft, die für unsere Gemeinde von größter Bedeutung ist. Es ist hier am Anfang symbolisch die Rede, zum Beispiel, du sollst einen Brief schreiben an den Engel in Ephesus, wobei das nicht erklärt wird, was damit gemeint ist. Engel, manche Ausleger meinen, dass der Engel vielleicht ein Gemeindeleiter oder die Gemeindeleitung ist oder Synonym steht für die ganze Gemeinde. Manche meinen auch, es ist wirklich ein Engel. Denn es ist durchaus vorstellbar, dass Jesus für jede Gemeinde einen speziellen Engel hat. Das ist für die Welt der Bibel überhaupt keine Frage. Und von daher bleibt es jetzt offen, wer mit diesem Engel der Gemeinde gemeint ist. Es steht ja auch hier, dass es Jesus ist, der schreibt, der die sieben Sterne in seiner Hand hält. Die Sterne sind die Engel, wird vorher in Kapitel 1, Vers 20 so auch ausgelegt. Und es heißt dann am Anfang auch, dass Jesus sozusagen in der Mitte der sieben goldenen Leuchter wandelt. Die goldenen Leuchter, das wird auch vorher beschrieben, sind die Gemeinden, die ersten christlichen Gemeinden. Der Leuchter, also der siebenarmige Leuchter ist ja ein Symbol schon im Alten Testament für die Gemeinde. Es war ja ein Mittelpunkt auch des Tempels. mit dem Licht, das hier natürlich Jesus repräsentiert. Und es ist so schön geschrieben, wie Jesus wandelt inmitten der sieben goldenen Leuchter. Wenn man so ein bisschen da hineinhört, so in die ganze Bibel, dann erinnert man sich ein bisschen, und ich denke, dass das auch hier im Hintergrund ist, wie Jesus wandelt im Paradies, im Garten Eden, unter den Menschen. Es ist so diese wunderbare Gegenwart Gottes, die wunderbare Gegenwart Jesu inmitten der Gemeinde. Das ist schon einmal ein Zuspruch, mit dem beginnt es hier. Jesus ist in seiner Gemeinde gegenwärtig. Das ist eine kostbare Aussage. Er wandelt inmitten der sieben goldenen Leuchter und beschenkt sie mit seiner deutlichen Gegenwart. Und nun, ihr Lieben, geht's weiter. Gehen wir weiter zu den nächsten Versen. Das Erste, was nun dem Engel der Gemeinde, also der Gemeinde, bleiben wir jetzt so, geschrieben wird, sind die ersten beiden Worte. Und die ersten beiden Worte sind schon einmal etwas ganz Besonderes. Ich möchte euch darauf hinweisen. Hier heißt es, Jesus beginnt zu schreiben und ich kenne. Das ist eine sehr wichtige Aussage. Ich kenne. Und damit ist gemeint, ich kenne dich, Gemeinde. Es werden hier einige Dinge angefügt. Wir kommen dann gleich dran, was er nun kennt. Aber im Grunde genommen wird damit ausgedrückt etwas, was von Jesus her immer wieder auch ausgedrückt wird. Wenn wir denken zum Beispiel an Johannes 10, dass diese wunderbare Rede von Jesus im Zusammenhang mit ihm als dem guten Hirten, ich bin der gute Hirte, der Hirte lässt sein Leben für die Schafe, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie kennen mich und ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich kenne euch. Und ihr Lieben, das ist allein dies, so beginnt das Schreiben. Jesus sagt der Gemeinde, ich kenne dich als Gemeinde, ich kenne dich als Einzelnen. Ich kenne alles, was dein Leben ausmacht. Und wichtig an dieser Stelle ist hier, das ist zunächst einmal ganz positiv gemeint. Natürlich kennt Jesus auch das, was nicht gut ist in unserem Leben, das gehört dazu. Aber wenn er auch unsere Sünde kennt und unsere Schuld kennt, dann ja nur deswegen, damit er uns diese Schuld zeigt, damit sie unter seine Vergebung kommt. Also alles, was Jesus unter diesem Stichwort sagt, ich kenne dich, ist etwas, was völliges Vertrauen hervorrufen soll. Ich kenne dich durch und durch, ich kenne deine Sorgen, ich kenne deine Nöten, ich kenne deine Freuden, ich kenne deine Situation, ich kenne deine Umstände, ich kenne deine Krankheiten, ich kenne alles, was du darstellst und deswegen kannst du mir hundertprozentig vertrauen. Ich sehe bis ins Verborgene hinein und bevor du überhaupt ein Bedürfnis aussprichst, kenne ich es schon, wie Jesus in Matthäus 6 sagt. Schon bevor wir aussprechen, was uns auf dem Herzen ist, weiß er, wessen wir bedürfen. Weiß er das? Er kennt uns durch und durch. Das ist eine großartige Aussage, mit der hier sozusagen Jesus beginnt. Ich kenne dich. Ich kenne jeden Einzelnen, ich kenne, was jedem Einzelnen auf dem Herzen ist. Ich kenne deine Wege, ich kenne das, was dich bewegt. Und. Es gibt ja einen ganz wunderbaren Psalm, in dem das auch zum Ausdruck bringt. Vielleicht kannst du dann noch kurz aufschlagen, das ist Psalm 139. Wenn wir mal diesen Psalm 139 aufschlagen, Vers 1 bis 6, Psalm 139, 1 bis 6, wo Jesus zum Ausdruck bringt, wer hat schneller, ich? Gut. Da heißt es, Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von Ferne. Mein Wandel und mein Liegen, du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Also zuerst einmal, gehen wir nochmal zurück, wo Jesus sagt, ich kenne alles, was du tust, sitzen und aufstehen. Du verstehst mein Trachten, mein Verlangen, das, was auf meinem Herzen ist. meinen Wandel und mein Liegen, du prüfst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut, denn das Wort, das ich spreche, das ist nicht ferne, du weißt es genau. Und jetzt weiter, die nächsten Verse. Von hinten und von vorne hast du mich umschlossen, du hast deine Hand auf mich gelegt, zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich zu hoch, ich vermag sie nicht zu erfassen. Es ist ein Lobpreis dessen, dass Gott uns durch und durch kennt. Und jetzt noch Vers 16, vielleicht kannst du noch den Vers 16 dazufügen. Meine Urform sahen deine Augen, du kanntest mich schon, bevor du mich bereitet hast, und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Wow. Jesus hat schon ein Buch über unser Leben geschrieben, bevor wir es gelebt haben. Jesus schreibt die Geschichte unseres Lebens schon im Vorhinein. So gut kennt er uns. Ihr Lieben, das ist unfassbar, wie sehr uns Jesus kennt. Und jetzt wieder zurück zur Offenbarung 2. Und dann sagt Jesus, ich kenne, und jetzt kommen einige Dinge, die er einfach aufzählt. Er sagt nicht einfach, ich kenne alles von dir, sondern das, was jetzt hier genannt wird, sind einige konkrete Dinge. Es beginnt damit, dass er sagt, ich kenne deine Werke. Und wenn er jetzt das so ausspricht, dann wird das offensichtlich, dass Jesus jetzt nicht damit meint, ja, ich kenne alles, was du so in deinem Leben tust, so ganz den ganzen Tag, ob du jetzt Auto fährst oder abwäschst oder sonst etwas tust. Nein, ich kenne deine Werke, das meint, ich kenne alles das, was du für mich tust. Hier geht es um den Dienst, ihr Lieben. Ich kenne deine Werke, ich kenne die Werke, die du für mich tust. Ich kenne die Werke, die du im Dienst für mich tust. Ich kenne das alles. Und er sagt das jetzt nicht in dem Sinne, um zu sagen, und ich prüfe jetzt deine Werke, ob sie Gold, ob sie Silber, ob sie Holz, ob sie Heu oder Stroh sind, wie das in der im ersten Korintherbrief steht, wo dann das, was nicht Bestand hat, verbrennt. Nein, er sagt das jetzt ganz positiv. Ich weiß, was du für mich tust. Gemeinde und jeder Einzelne. Er sagt das zu dieser Gemeinde in Ephesus und damit sagt er es auch zu uns. Ich kenne genau, was du für mich tust. Es ist mir nicht verborgen. Du kannst es nicht verbergen. Auch wenn es andere Leute nicht sehen, aber ich sehe es. Alles, was du an Werken für mich tust, ist bei mir aufgeschrieben. Ich kenne es. Ich kenne es durch und durch. Ich kenne das, deine Mühe, ist das Zweite. Deine Mühe, das heißt, alles das, was du einsetzt für mich, deine Energie, deine Hingabe, deine Kraft, deine Mühsal, deine Tränen und alles, was dazugehört, ich kenne das. Ich weiß, was du für eine Opfer bringst. Ich weiß die Hingabe, die du hast in deinem Leben. Und auch wenn viele Menschen in der Gemeinde nicht sehen, wie du dich hingibst, ich sehe es. Es ist auch nicht wichtig, ob alle es sehen, aber ich sehe es. Und ich halte es für sehr wichtig. Das ist eine Wertschätzung. Alles, was hier Jesus sagt, ich kenne deine Werke, ich kenne deine Mühe, ist total positiv gemeint. Ich schätze das sehr. Ihr Lieben, das ist auch für uns sehr wichtig. Alles, was wir einsetzen für Jesus, alles, was wir sozusagen, was auch manchmal Mühsal bedeutet, weil es mit Opfer verbunden ist, Jesus sieht es. Wir brauchen nicht darüber klagen, dass uns niemand sieht. Jesus sieht es und er sagt, eine wertschätzende Bemerkung zu allem, was wir für ihn tun. Auch diese Mühsal, die wir auf uns nehmen. Das nächste ist, ich kenne deine Geduld. In der Elberfelder Übersetzung heißt es wie hier, ausharren. Es ist dasselbe. Ich kenne deine Geduld. Du hast Geduld. Dies ist ein Kennzeichen der Gemeinde in Ephesus. Und ich denke, dass auch überall dort, wo wir Geduld ausharren in unserem Leben, Jesus sieht das. Und er schätzt es sehr, wo immer es passiert, wenn wir Geduld haben mit unseren Mitmenschen. Wenn wir Geduld haben. Jesus sieht es und schätzt es. Das ist etwas ganz Kostbares. Wenn wir ausharren, sozusagen auch in den Situationen, wo das Leben schwer ist, dass wir nicht von Jesus wegrücken, dass wir ausharren in Verfolgungen, dass wir ausharren, wenn der Feind uns attackiert. Dieses Ausharren ist etwas besonders Kostbares in den Augen Jesu. Und er sieht es. Auch wenn uns manchmal das Schmerzen bereitet und viel kostet, dieses Ausharren in Verfolgungen. Und das wird er sicher noch zunehmen im Laufe der Zeit. Und dieses Ausharren gegen die Versuche des Feindes, uns zu niederzudrücken und uns zu besiegen. Und wenn wir ausharren, wenn wir durchhalten, wenn wir durchgehen, wenn wir nicht aufgeben. Er sieht unser Ausharren auch im Zusammenhang mit den vielen Verheißungen, die er uns Gott gegeben hat. Denn Gott hat zwar seine Pläne, wann er diese Verheißungen erfüllt und wie er sie erfüllt. Das muss nicht immer gleich morgen sein, das kann auch in 20 Jahren sein. Und wenn es länger dauert, dann schätzt er das, dass wir ausharren im Erwarten der Verheißungen und nicht aufgeben vorher. Das sind lauter Eigenschaften, die für Jesus ganz, ganz kostbar sind. Dieses Ausharren, bis Jesus seine Verheißungen erfüllt. Das ist in den Augen Gottes etwas Kostbares. Es ist sehr kostbar, alle diese Dinge. Und er sagt, ich schätze das sehr an euch. Und wenn das auch in unserem Leben zutrifft, dann sagt er, ich schätze das in deinem Leben, dass du so ein Mensch bist. Es geht weiter mit dem Bösen, wo Jesus hier sagt, ich schätze, dass ihr dem Bösen widersteht. Das Böse in Menschen. Das, was nicht in Übereinstimmung steht mit dem Willen Gottes. Das Sündhafte. Das, was von Gott sozusagen weit entfernt ist. Ich schätze es, wenn ihr dem Bösen widersteht, auch in Menschen, auch den Menschen, die Böses wollen. Dass ihr das Böse nicht einfach und das Sündhaft nicht einfach unter den Teppich kehrt. Dass ihr nicht falsche Kompromisse mit dem Bösen eingeht. Das schätzt Jesus. Wenn wir klar sind, versteht ihr, das ist sehr wichtig, wenn wir klar sind gegenüber dem Bösen, das sich manifestieren möchte, auch in der Gemeinde und wo immer der Feind uns zum Bösen verleiten möchte oder Menschen zum Bösen benutzen möchte, dass wir klare Linien setzen, dass wir das nicht unter den Teppich kehren, dass wir es aufdecken und dem Bösen und der Sünde widerstehen. Das ist etwas, was in der Gemeinde in Ephesus zu loben war und Jesus lobt das auch. Und das hat einen Zusammenhang mit der Unterscheidungsfähigkeit. Ihr könnt prüfen, ob zum Beispiel jemand ein falscher Apostel ist oder nicht. Und dieses Prüfen und dieses Unterscheiden ist ein wesentliches Kennzeichen der Endzeitgemeinde. Ihr seid eine Gemeinde, sagt Jesus, die prüfen könnt. Ihr könnt prüfen, das was böse und was nicht böse ist. Ihr könnt unterscheiden zwischen einer richtigen Lehre und einer falschen Lehre. Ihr könnt unterscheiden zwischen einer guten Bewegung und einer nicht so guten Bewegung. Ihr könnt unterscheiden, ihr seid nicht Menschen, die einfach hin und her geworfen werden von jeder Lehre, die sozusagen aufkommt und von allem, was sozusagen auch von Menschen herkommt, die diese oder jene Lehre bringen. Und ihr könnt unterscheiden, ob das jetzt wirklich vom Geist Gottes ist oder nicht. Und das ist in der Endzeit enorm wichtig. Da gibt es so vieles, was sozusagen den Rahmen dessen sprengt, was Jesus uns offenbaren möchte. Da gibt es vieles, was unausgewogen ist. Es gibt so vieles, wo auch oft Menschen auftreten, auch Menschen, die in sehr hoher Verantwortung im geistlichen Raum sind, wo das, was sozusagen von ihnen ausgeht und das, was von ihrem Leben, wie es im Leben gedeckt ist, das nicht übereinstimmt. Ihr prüft das. Ihr könnt das Falsche vom Rechten unterscheiden. Auch wenn es Menschen sind, die einen sehr hohen geistlichen Ruf haben, wenn sich ihr Leben nicht deckt mit dem, was sie sagen, ihr könnt das unterscheiden. Ihr fällt da nicht einfach hinein immer. Und einmal auf diese Seite und einmal auf diese Seite, jedem Wind der Lehre sozusagen nachzulaufen. Und das ist etwas ganz, ganz Kostbares. Und Jesus sagt, das ist etwas, was ich schätze. Es geht dann noch einmal darum, dass er noch einmal das Wort ausharren, das ist das einzige Wort, das zweimal vorkommt, dass er sagt, ich schätze euer Ausharren und dass ihr nicht müde geworden seid. Oh, das ist etwas Kostbares in den Augen Jesu. Wenn du 20, wenn du 30, wenn du 40 Jahre Christ bist und immer noch nicht müde geworden bist. Oh, das ist etwas Kostbares. Es gibt so viele, die anfangen mit Feuereifer und nach 3, 4, 5 Wochen oder 3, 4, 5 Monaten oder 3, 4, 5 Jahren ist es wieder vorbei. Sie sind müde geworden und sie sind nicht mehr in derselben Weise jagend dem Dienst nach, der Berufung nach, die auf ihr Leben gelegt wird. Und das scheint in der Gemeinde in Ephesus nicht zu sein. Und deswegen lobt er das. Ihr seid nicht müde geworden, mir nachzufolgen. Ihr seid nicht müde geworden, in eurem Dienst zu bleiben. Ihr seid nicht müde geworden, dem Ziel nachzujagen. Das ist etwas, was ganz kostbar ist. Und jetzt Vers 4. Nach all dem, was er hier an Positiven gesagt hat, kommt jetzt eine Sache, die Jesus zentrales Anliegen ist und im Mittelpunkt auch dieser Weisung steht, die er hier an die Gemeinde in Ephesus hat. Aber ihr Lieben, alles, was Jesus positiv gesagt hat vorher, wird nicht ungültig oder abgeschwächt durch das, was er jetzt hier negativ sagt. Dann hätte er das Erste gar nicht sagen müssen. Das bleibt. Aber Jesus sagt nun sage ich euch etwas, was für mich, also für Jesus, das Entscheidende ist, das Wichtigste ist, dass ich euch sagen möchte, und genau an dieser Stelle, da gibt es etwas, was ich gegen euch sagen muss. Nicht um sozusagen euch zu verurteilen, sondern euch aufmerksam zu machen, dass ihr davon loskommt und wieder neu hineinfindet in das, was mir so wichtig ist. Ich habe gegen euch, ihr Lieben, obwohl ihr so viele gute Werke tut, obwohl ihr so viel Mühe und Einsatz habt, obwohl ihr so stark im Ausharren seid, obwohl ihr nicht müde geworden seid, obwohl ihr das und jenes für mich getan habt, habe ich dagegen, dass ihr die erste Liebe verlassen habt. Das heißt, in eurer Gemeinde ist die Liebe erkaltet. Und ihr Lieben, das schmälert jetzt nicht den Einsatz für Jesus, ja? Jesus achtet es trotzdem. Aber er sagt, das ist das Zentrum, worum es eigentlich geht. Und Jesus sagt, diese Sache, dass ihr die erste Liebe verlassen habt, das ist so wichtig. Das ist so wichtig, dass Jesus sogar eine ganz klare Konsequenz der Gemeinde in Ephesus ausspricht, wenn sie nicht wieder zurückfindet zu der ersten Liebe. Er sagt, wenn du nicht Buße tust und zurückkehrst und die ersten Werke tust, dann werde ich deinen Leuchter wegrücken. Er rückt ihn nicht weg. Für die ersten Dinge, wenn sie zum Beispiel bei den anderen Dingen, die er gelobt hat, versagt hätten, bei den vielen Mühe und Einsatz und Ausharren und all diesen Dingen, Geduld, sondern er rückt den Leuchter weg auf die Seite, auf das Abstellgleis, wenn diese erste Liebe in der Gemeinde nicht brennt. Ihr Lieben, das müssen wir hören. Es gibt noch ein zweites Sendschreiben, in dem diese Liebe so stark betont wird. Ich möchte, dass ihr heiß oder kalt werdet, weil ihr lauwarm seid. Deswegen speichere ich euch aus. Wieder so deftige Ausdrücke, die etwas von dieser ersten brennenden Liebe ausdrücken. Das ist für Jesus am allerwichtigsten. Und ihr Lieben, darum ist es wichtig, dass wir unsere volle Konzentration, unsere volle Aufmerksamkeit auf diese Weisung von Jesus uns beziehen, die ja nicht nur für Ephesus gilt, sondern für jede Gemeinde. Etwas, was zu allen Zeiten die Gemeinde und auch im Laufe der Geschichte einer Gemeinde zu prüfen ist. Wir müssen es heute prüfen. Wir müssen es in einem Jahr prüfen. Wir müssen es in 10 Jahren prüfen. Immer und immer wieder hast du die erste Liebe verlassen. Diese Liebe ist etwas, was für Jesus absolut das Kostbarste und Wichtigste ist. Und Jesus meint damit, ihr Lieben, wenn wir nicht alles, was wir für ihn tun, was wir auch erdulden für ihn, was wir einsetzen an Mühe und Kraft, wie wir ausharren für ihn, wenn das nicht alles aus der Liebe geboren ist und mit Liebe gefüllt und getragen ist, bringt es keine Frucht. Es ist zwar lohnenswert, Gott schätzt das sehr, wenn wir uns einsetzen, und das bleibt dabei, aber wenn es ohne diese Liebe geschieht, wenn die Liebe nicht der tragende Boden ist für alles, was wir tun, dann sind wir nicht in dem Sinne für Jesus brauchbar, wie er uns brauchen möchte. Er schätzt dann immer noch unseren Einsatz. Aber er kann uns in dem Maße nicht gebrauchen. Er muss uns wegrücken. So heißt das. Es ist ein Leuchter, die Gemeinde. Sodass sie nicht mehr in dem vollen Berufung steht, sondern wie auf einem Abstellgleis, sage ich jetzt einmal so, wegrücken. Und dadurch nicht mehr fruchtbar ist. Der Apostel Paulus beschreibt das ja auch im 1. Korinther 13 in wunderbarer Weise, wo das Hohelied der Liebe, und er sagt, ja, wenn ich mit Engelszungen und reden würde und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nur eine klingende Schelle. Also ich viel Lärm um nichts. Ich mache viel Lärm mit meinem Aufwand, den ich für Jesus treibe, aber für nichts, weil keine Frucht herauskommt. Wenn ich mein ganzes Habe den Armen gebe, wenn ich meinen Leib verbrennen ließe und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts nütze. Das heißt, es würde nicht durchbrechen. Das, was ich tue für ihn, auch die ganzen Gaben des Geistes, die er uns gibt zum Einsatz und die wir auch ausüben, Jesus schätzt das, wenn wir das tun, da nicht sozusagen so leichtfertig sind, sondern wirklich uns dranbleiben, nach den Gaben des Geistes auszustrecken und sie auszuüben. Aber wenn das nicht auf dem Hintergrund und auf dem Boden der Liebe geschieht, dann bringt es nicht diese Frucht. Und das ist etwas, was für Jesus so von ganz großer Bedeutung ist. Es bringt nicht Frucht. Und ihr Lieben, wenn wir jetzt sozusagen hier von dieser ersten Liebe reden, die Jesus hier meint, dann ist das ja ganz offensichtlich, dass hier eine Beifügung hier steht. Er sagt die erste Liebe. Es wird nicht erklärt, was er mit erster Liebe meint. Jeder von uns hat da so seine Vorstellungen, was mit erster Liebe gemeint ist. Aber lass mich ein paar grundsätzliche Dinge dazu sagen, was damit gemeint sein könnte, denn da ist in diesem Wort viel drinnen. Ich glaube, zunächst einmal ist mit dieser ersten Liebe auf etwas hingewiesen, was der absolute Ursprung, der Liebe ist. Das ist die göttliche Liebe, wie Paulus sagt, die in unsere Herzen gegossen wurde. Das ist ein Faktum. Das ist hochinteressant. Paulus formuliert das in Römer 5, Vers 5 so, denn die Liebe Gottes ist in eure Herzen gegossen durch den Heiligen Geist. Das heißt, wo wir unser Leben Jesus gegeben haben, als Ergebnis davon, als Frucht davon, gießt Gott durch den Heiligen Geist seine Liebe in uns aus. Seine Liebe gießt er in uns aus. Also der Ursprung von jeder Liebe, die wir äußern, ihm gegenüber und Menschen gegenüber, ist die Liebe, erstens ist der Anfang, die Liebe Gottes zu uns Menschen. Und diese Liebe Gottes hat ihren Höhepunkt erreicht, als er sie manifestiert hat in der Hingabe seines Sohnes am Kreuz von Golgatha, was er da für uns getan hat, wie er für uns geblutet hat, wie er für uns gestorben ist, wie er sein Leben hingegeben hat in den Tod. Das ist Liebe, die nicht mehr übertroffen werden kann. Und ich sage es mit einem Wort, was mit erster Liebe sozusagen zunächst einmal einfach auch als Charaktere dieser ersten Liebe gemeint ist. Es ist eine leidenschaftliche Liebe. Eine brennende Liebe. Wir haben ein Lied heute gesungen. Mein Herz brennt. Wir werden das am Ende noch einmal singen. Dann wird es uns noch einmal bewusster, was da gesteht. Ihr Lieben, das ist das, worum es geht. Die Liebe Gottes zu uns ist nicht irgendwie eine Liebe, die dann halt sich äußert in uns, dass wir halt dann einen besonderen Gefühlsaufschwang haben. Wir fühlen uns so im oberflächlichen Sinne verliebt in irgendeiner Weise, sondern das ist eine leidenschaftliche, hingebungsvolle Liebe, die er gezeigt hat zu uns. Diese Liebe ist ausgegossen in unser Herz. Warum? Damit sie in unserem Herzen genau dieselbe Liebe entzündet. Wenn also hier steht, ihr habt die erste Liebe verlassen, dann verstehe ich das zunächst einmal so, dass Jesus sagt, ihr lebt nicht mehr unter dieser, unter dem Einfluss dieser brennenden Liebe. Ihr seid nicht mehr von dieser brennenden Liebe entzündet, die eigentlich in euch drinnen ist. Ihr Lieben, da ist eine brennende Liebe in uns. Nur sie ist verschüttet manchmal. Wir haben sie vielleicht gar nicht wahrgenommen, wie man es jetzt auch immer verstehen mag. Aber das ist sehr wichtig, ihr Lieben. Es beginnt mit dieser brennenden leidenschaftlichen Liebe. Und diese brennende leidenschaftliche Liebe zündet in uns, das ist der Effekt, durch den Heiligen Geist, in uns auch eine leidenschaftliche Liebe an. Und diese leidenschaftliche Liebe, diese erste Liebe, die von ihm her als Ersten in uns ausgegossen wird, die ist gemeint. Diese Qualität von Liebe, nach der wir ständig Ausschau halten müssen, der wir ständig nachjagen müssen, nach der wir uns ständig, die wir ständig erbitten dürfen, die wir ständig im Augenmerk haben sollen, im Fokus haben sollen, diese brennende Liebe, dass diese brennende Liebe, die in uns ist, weil sie schon ausgegossen ist, dass sie wieder erneuert wird, dass da Öl hineingegossen wird, so dass unser Herz entflammt. Denn die Liebe ist schon da, das Feuer ist ja da, nun muss es wieder neu entzündet werden und entflammt werden, dass es auch bei uns zu einer solchen wunderbaren Liebe wird. Und ihr Lieben, ich denke, dass diese erste Liebe, von der hier die Rede ist, also zum Beispiel auch meinen kann, ja, möglicherweise sind wir Menschen, die sind am Anfang, wie wir unser Leben Jesus gegeben haben, sind wir noch von dieser bräutlichen Liebe, so wie ein Ehepaar am Anfang, man nennt das einfach die Brautliebe, einfach noch sehr stark erfüllt ist. Aber nach einer gewissen Zeit, wenn man dann 20, 30 Jahre verheiratet ist, dann kann sich diese Art von Liebe auch ein wenig sozusagen vermindern und wird immer weniger und wird immer weniger. Und alles wird selbstverständlich. Alles, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, diese leidenschaftliche Hingabe, kann im Laufe des Lebens als Christ, kann das irgendwie selbstverständlich werden. Man schätzt es gar nicht mehr, hat noch gar nicht seinen Fokus drauf. Herr, was hast du eigentlich für mich getan? Was für eine brennende Liebe war in dir, dass du Mensch geworden bist, dich hingegeben hast und so weiter. Und wir schauen diese Liebe gar nicht mehr so an. Es ist so selbstverständlich, dass wir gerettet sind. So selbstverständlich in uns. Aber am Anfang war es vielleicht anders. Wo wir vielleicht herausgerissen worden sind aus einer schwierigen Situation unseres Lebens. Wo Menschen herausgerissen worden sind aus der Finsternis ins Licht. Herausgerissen worden sind aus der Hölle hinein in den Himmel gleichsam. Durch Jesus, ihren Erlöser. Und sie haben damals ganz besonders Jesus natürlich angefangen zu lieben, weil er hat sie wirklich aus der Hölle befreit. Aber es ist schwächer geworden. Aber ihr Lieben, ich sehe noch etwas anderes. Dieser Epheserbrief, also nicht Epheserbrief, diese Schreiben an die Epheser, ist ja gerichtet an eine Gemeinde zu einem Zeitpunkt, das ist etwas Typisches auch, wo schon die zweite Generation von Christen in der Gemeinde da ist. Ihr Lieben, es gibt ein Phänomen in der zweiten Generation. Die zweite Generation, also die Kinder, die schon in christlichen Familien aufgewachsen sind, die den christlichen Glauben mit der Muttermilch sozusagen schon aufgezogen haben, für die es ganz eine natürliche Sache war, dass sie dann auch eines Tages ihr Leben Jesu geben würden. Die nie auf Abwegen waren, wo sie herausgerissen oder gerettet worden sind, die sozusagen ein ganz normales Leben geführt haben bis zur Lebenshingabe und auch danach sich nicht irgendwas Außergewöhnliches ereignet hat. Das sind oft jene Christen, die sehr darunter leiden ein Stück weit, dass sie diese Liebe zu Jesus nicht experimentell erfahren haben. Die Liebe Jesus, wie bei den anderen, die ein dramatisches Bekehrungserlebnis erzählen können, ja, wie Jesus da eingegriffen hat oder wie er den Paulus vom Pferd heruntergeschmissen hat oder jemanden übernatürlich geheilt hat, da ist das was anderes. Aber viele haben ihr Leben Jesus gegeben und auch bei der Lebensübergabe ist nichts passiert, so Außergewöhnliches. Man hat so nicht diese erste Liebe erlebt. Das ist jetzt kein Vorwurf, aber das ist etwas, was worunter auch viele leiden. Ich höre das auch immer wieder. Menschen, die sozusagen so ganz normal in das Christentum übergegangen, in den christlichen Glauben übergegangen sind, im Sinne, dass sie ihr Leben Jesus gegeben haben, weil sie da vorher auch nicht böse gehandelt haben und jetzt irgendwie von etwas Großartigem, Negativem gerettet werden mussten. Und die haben oft Probleme mit der brennenden Liebe zu Jesus. Ihr Lieben, auch da gilt es, wenn das der Fall ist, das ist ja keine Schuld in dem Sinne jetzt, ja. Aber es ist wichtig, und das meint Jesus, dass wir diese erste Liebe vielleicht erst einmal richtig kennenlernen. Und wenn das ist das, was Jesus dann zu diesen Menschen sagen würde, streckt euch aus nach dieser brennenden Liebe. Es gibt Leute, die haben die brennende Liebe verlassen und es gibt Leute, die haben diese brennende Liebe noch gar nicht existenziell selber so erlebt. Aber dann ist es auch wichtig, dass wir nicht einfach so, naja gut, so ist es halt. Hier leben wir halt so weiter, ich liebe eh Jesus irgendwie. Aber es kommt nicht auf diesen Level, wo etwas zu brennen beginnt. Ihr Lieben, ganz egal, wie es jetzt bei dem jeden Einzelnen ist, entscheidend ist, dass wir uns ausstrecken nach dieser brennenden Liebe, dieser ersten Liebe. Diese erste Liebe kann also etwas sein, was sozusagen einmal vergangen war und jetzt wieder neu hochgehoben werden soll. Oder erste Liebe kann auch noch etwas anderes bedeuten. Nämlich erste Liebe kann auch bedeuten eine Rangordnung. Dass Jesus uns fragt, was steht in deinem Leben an der ersten Stelle? Ist Jesus immer noch an der ersten Stelle deines Lebens? Also ist Jesus immer noch deine erste Liebe? Versteht ihr? Das ist eine Rangordnung. Erste im Sinne von höchste. Die höchste Liebe. Woran hängt dein Herz am meisten? Die erste Liebe, die am meisten ausgerichtet ist im Herzen, worauf ist sie gerichtet, diese erste Liebe? An irgendwelche anderen Dinge in deinem Leben, nach denen du dich so ausstreckst und sehnst und möchtest, dass sie erfüllt werden, oder ist es Jesus? Das ist die Frage, ist Jesus für uns wirklich die erste Liebe? Im Sinne von das Ein und Alles für uns. Um das sich alles in unserem Leben dreht. Oder ist Jesus gar nicht diese erste Liebe? Dreht sich unser Leben um andere Dinge oder gleichzeitig um mehrere Dinge? Also auch das kann unter erste Liebe verstanden werden. Und es ist ganz wichtig, ihr Lieben, dass wir, egal ob es sich jetzt in diesem Zusammenhang oder in jenen Zusammenhang handelt, dass wir verstehen, Jesus möchte, dass diese brennende Liebe in uns Gestalt gewinnt. Ihr Lieben, die brennende Liebe zu Jesus zeigt sich in einem brennenden Verlangen nach intimer Gemeinschaft mit Jesus. Die brennende Liebe zu Jesus zeigt sich in einer brennenden Liebe untereinander. Sodass, wenn Menschen hereinkommen und uns sehen, sie sagen, seht, wie sehr sie einander lieben. Das ist brennende Liebe. Das ist ein wichtiges Zeugnis. Brennende Liebe zeigt sich daran, dass wir unseren Dienst, unsere Werke, unsere Mühsal, alles geboren werden lassen aus der brennenden Liebe für Jesus. Denn man kann auch anfangen, Dinge für ihn zu tun, wo man sagt, ich tue es für Jesus. In Wirklichkeit tut man es zu seiner eigenen Ehre. Das geht sehr schnell. brennende Liebe heißt, erste Liebe heißt, dass wir nachdenken, ob wir wirklich alles, was wir tun für ihn, alles, was wir einsetzen, was Jesus so lobt, auch über unseren Einsatz, dass wir es wirklich tun aus der Motivation. Ich tue es, weil ich Jesus so sehr liebe. Brennende Liebe zeigt sich daran, dass wir ein brennendes Herz haben für die Verlorenen. Eine brennende Liebe, ohne dass wir ein brennendes Herz für Verlorene haben, ist keine brennende Liebe. Das gehört alles in ein Paket. Denn das ist die Liebe Jesu, versteht ihr? Die Liebe Jesu ist eine brennende Liebe für die Verlorenen, ist eine brennende Liebe für die Jünger und so weiter. Und deswegen, wenn diese Liebe nicht brennt in uns zu den Verlorenen, dann ist da etwas, wo wir aufhorchen müssen. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, heißt es hier im 6. Vers, glaube ich. Wer Ohren hat zu hören, das ist wichtig, dass wir hören. Und darum sagt dann Jesus, okay, ihr habt diese Liebe verlassen, darum tut Buße. An dieser Stelle redet Jesus nun von Buße. Ihr Lieben, das ist sehr wichtig, dass wenn wir einen Liebesmangel haben, dass wir das nicht sagen, na gut, das ist nur ein Mangel, das ist halt nur eine Schwäche. Nein, das ist Schuld in Jesu Augen. Das heißt, darüber müssen wir Buße tun. Und es ist so interessant, wie das hier formuliert wird. Da heißt es in Vers 5, denke nun daran, wovon du gefallen bist. Bitte achtet auf diese Formulierung. Es heißt nicht, denke daran, wohin du gefallen bist, also in diese Lieblosigkeit. Schau dir das an, diesen Schlamassel, in den du da drinnen steckst. Nein, er sagt, denke daran, wovon du gefallen bist, von der Liebe, die in dir ist, die Jesus für dich geopfert hat. Das heißt, dort ist der Schlüssel zu einer Erneuerung in unserer Buße, wenn wir uns wieder an diese Liebe orientieren. Die ist nicht einfach da in unserer Lieblosigkeit oder dem Mangel an Liebe irgendwo da versumpfen, sondern dass wir sagen, denke daran, diese Liebe, diese erste Liebe, die Jesus sozusagen für dich hat, lass diese Liebe so vor deinen Augen wieder erstehen. Bitte den Heiligen Geist, dass er die Liebe, die Jesus zu dir hat, so groß in deinem Herzen werden lässt, dass er selber durch seinen Heiligen Geist diese Liebe entzündet, diese göttliche Liebe, sodass sich neu deine Liebe daran entzünden kann. Der Blick auf die Liebe von Gott, auf die Liebe Jesu entzündet meine Liebe. Ich kann nichts anderes. Ich kann nicht mich selber in diesen Zustand der leidenschaftlichen Liebe versetzen. Das ist unmöglich. Ich kann das nicht. Ich kann es nur im Blick, wenn ich mich von dieser Liebe stark beeinflussen lasse. Wenn ich mich unter den Regen dieser Liebe, unter die Sonneneinstrahlung dieser Liebe begebe, dann wird's heiß. Wenn diese heiße Liebe ich zulasse in meinem Leben, in meinen Gedanken, in meinen Gebeten, in meinen Sehnsüchten, dann kann diese Liebe auch etwas heiß machen in mir. Er, der Heilige Geist, muss es heiß machen. Das heißt es, gedenke an dem, wovon du gefallen bist und tue Buße und dann tue die ersten Werke. Bekenn das dem Herrn, wo du sozusagen schuldig geworden bist. Und jetzt kommen die Werke wieder, die er vorher so gelobt hat. Und jetzt heißt es die ersten Werke. Das heißt, lass die Werke, die du tust, nun aus dieser ersten Liebe heraus gefüttert werden. Achte darauf, strecke nicht danach aus, dass alles, was du tust für Jesus, dass das geschieht aus dieser Liebe heraus. Und dann die letzten Verse noch ganz kurz. Es wird hier von den Nikolaiten die Rede. Es wird nicht erklärt, wer die Nikolaiten sind. Das ist eine Bewegung, die scheinbar, offenbar eine Bewegung war, die die Christen verführt hat, zu Kompromissen, Kompromisse zu machen mit Unzucht und Götzendienst. Sie haben so eine Lehre gehabt, wahrscheinlich, die dahingehend geht, dass sie sagt, wenn du nur in deinem Herzen an Jesus glaubst, dann ist das, was du tust, nicht so wichtig. Denn das, was du tust, zum Beispiel mit deinem Leib, das ist für Jesus nicht wichtig, denn das ist minderwertig, der Leib. Also kannst du auch mit Frauen herumtun und alles Mögliche, auch in Unzucht leben, das ist nicht so wichtig, wenn nur du in deinem Herzen an Jesus glaubst. Also das ist eine Bewegung, die meint, dass das Innen und Außen nicht unbedingt zusammenpassen muss. Hauptsächlich, du bist innerlich mit Jesus verbunden. Das ist jetzt etwas grob gesagt und auch im Zusammenhang mit Gottes Götzendienst. Aber was ich jetzt noch zum Schluss sagen möchte, wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Das ist eine wunderschöne Formulierung. Wer überwindet, das ist jetzt in dem Zusammenhang einfach auch so gemeint, wer Buße tut, wer sich nicht von Jesus abwendet, auch wenn es schwierig wird, wer in dieser brennenden Liebe bleibt, auch wenn es dunkel ist im eigenen Leben und wenn wir unter Verfolgung oder Attacken stehen, wer in diesem Sinne überwindet, dem gebe ich zu essen vom Baum des Lebens im Paradies. Das ist ein Bild. In Offenbarung 22 ist von diesen Bäumen des Lebens die Rede, auch in der Genesis, also bei der Schöpfung. Aber was hier gemeint ist, ist ganz sicher, wenn ihr in dieser brennenden Liebe lebt, dann gebe ich euch Anteil an der Fülle des Lebens direkt vom Paradies. Ich will das einmal so sagen, wenn wir als Gemeinde in dieser brennenden Liebe leben, kommt der Himmel auf die Erde. Dann ist die Gemeinde ein Vorgeschmack des Paradieses. Das wäre doch etwas. Amen. Ihr Lieben, ich möchte gerne jetzt ein Gebet sprechen, möchte euch auch bitten, dazu aufzustehen. Ich denke, dass ich das jetzt einfach stellvertretend für uns alle auch beten darf. Jeder darf sich jetzt innerlich anschließen, wenn er das Empfinden hat, dass er sich neu ausstrecken will nach dieser brennenden Liebe, nach dieser ersten Liebe, nach dieser vorrangigen Liebe, dass wir uns orientieren wieder neu an dieser Liebe und dass wir uns entzünden lassen von seiner Liebe. Ich will jetzt keinen Aufruf machen nach vorne. Ich denke, es würden sehr, sehr viele herauskommen. Deswegen betet einfach innerlich das mit und dann wollen wir anschließend dieses Lied singen, Mein Herz brennt. Und dann wollen wir singen als ein Bekenntnis. Etwas, worauf wir Bezug nehmen und sagen, ja, das wollen wir, dass mein Herz brennt. Herr Jesus, wir wollen dir jetzt von Herzen danken. Wir sind überwältigt von dem, wie du mit uns umgehst, mit deiner Gemeinde. Wir sind überwältigt von der Liebe, die du am Kreuz von Golgatha für uns gezeigt hast, die sich da manifestiert hat. Wir können uns das überhaupt nicht vorstellen. Herr, wenn wir denken, dass du den Himmel verlassen hast, Mensch geworden bist, nicht nur das, sondern sogar ans Kreuz gegangen bist, für Menschen, die dich gar nicht wollten, für deine Feinde, wie es der Apostel Paulus sagt, dann ist das für uns unfassbar. Unfassbar, die Liebe, die du zu uns hast. Und Herr, diese Liebe hast du in unsere Herzen gegossen. Und Herr, wir müssen das aussprechen vor dir, dass wir oft und oft diese erste Liebe haben erkalten lassen. Oder dass sie noch gar nicht so richtig entzündet war. Was auch immer, Herr. Was auch immer du jetzt an uns offenbarst. Herr, wir bitten dich um Vergebung. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du uns vergibst, jedem Einzelnen, wo wir das unter dem Eindruck des Heiligen Geistes erkennen, wo wir deine erste Liebe verlassen haben, wo wir unsere Liebe nicht entzündet haben an deiner Liebe, wo du nicht mehr unser Ein und Alles bist, wo du nicht mehr die erste Liebe bist, sondern andere Dinge sich in unser Leben eingeschlichen haben. Herr, wo immer es kalt geworden ist, wo immer auch in unseren Beziehungen zueinander es kalt geworden ist, Herr, wo immer unser Dienst nicht mehr aus dieser brennenden Liebe heraus geschieht, sondern aus Pflichtgefühl vielleicht oder manchmal auch zu unserer eigenen Ehre. Herr, wo immer wir es merken, dass unser Herz nicht brennt für die Verlorenen. Herr, wir tun Buße. Herr, wir nehmen das wirklich sehr ernst, dass für dich diese Liebe das Ein und Alles ist, das Zentrum. Und Herr, du redest sehr ernst mit uns. Du sagst, du wirst diesen goldenen Leuchter auf die Seite stellen, wenn wir nicht Buße tun. Wenn wir uns nicht ausstrecken, Herr, dass diese Liebe zu brennen beginnt. Darum bitte ich dich jetzt. Ich bitte dich von ganzem Herzen, auch im Namen jedes Einzelnen, der sich dazustellt, dass du diese erste Liebe in uns neu entfachst durch das Öl des Heiligen Geistes. Ich bitte dich, Heiliger Geist, komm jetzt und fang du an ein neues Werk. Bring dein Öl und gieße es in das Feuer, sodass das Feuer entzündet, dass es uns entzündet. Richte unseren Blick noch viel tiefer auf das, was du, Herr Jesus, für uns getan hast. Öffne uns die Augen dabei, dass wir noch viel mehr betroffen werden von der Liebe, die sich darin äußert. Herr, gieße das Öl des Feuers, das Öl des Heiligen Geistes in dieses Feuer hinein. Ich bitte dich so von ganzem Herzen, entzünde jeden von uns ganz neu in leidenschaftlicher Liebe zu dir, in leidenschaftlicher Liebe zueinander, in leidenschaftlicher Liebe zu den Verlorenen. Vater, ich bitte dich, tu es jetzt. Beginne einen neuen Prozess. Lass uns merken, in den kommenden Tagen und Wochen wieder etwas wächst in uns. Aber Herr, beginne jetzt. Wir bitten dich, dass heute ein Startschuss erfolgen darf. In vielen von uns, dass etwas Neues hervorkommt. Denn das ist dir so wichtig. Diese erste Liebe, dass sie zu brennen beginnt. Und wir loben und preisen dich darüber. Wir möchten eine Gemeinde sein, in der diese Liebe brennt. Und in der alle, die hineinkommen, von dieser brennenden Liebe verzehrt werden im positiven Sinn. Und wir danken dir dafür. Amen.